SRF 2 Kultur.
Die Werke Francisco Sierras sind frech, frivol, fantastisch. Und sie lassen sich nur schwer einordnen. Der 35-Jährige, der als Neunjähriger aus Chile in die Schweiz kam, ist anders als viele Kunstschaffende seiner Generation. Alice Henkes hat den Künstler am Murtensee besucht.
Francisco Sierras Blick auf die Welt ist so unbekümmert wie unverfroren, seine Technik ungewöhnlich brillant. Erlernt hat er die Kunst der Malerei als Autodidakt und das bereits in jungen Jahren, wie Sierra erzählt.
Also ich kann sagen, mein erstes Ölbild, das habe ich mit 5 Jahren gemacht. Und lustigerweise hat mein Vater uns Kindern, also meinem Bruder und mir, Ölfarben gegeben, was sehr unüblich ist, kleinen Kindern die giftigen Ölfarben anzuvertrauen. Ich denke, das hat sicher damit zu tun, dass seine Schwester Malerin war.
Rasch entwickelte Sierra enormen Ehrgeiz. Er sei schon als Kind ein Perfektionist gewesen, bekennt er selbstironisch.
Erstaunlicherweise war ich da genauso detailliebend wie heute immer noch. Und bin dann ganz stolz mit diesem Gemälde in die Schule und habe sogar ein Vergrößerungsglas mitgenommen, damit sie auch sehen, wie die Welle, die ich da gemalt habe, wie das Wasser so spritzt, dass man das genau sieht.
Nicht nur die Malerei begeisterte den jungen Sierra, der seine ersten Lebensjahre in Santiago de Chile verlebte. Als Neunjähriger kam er mit seiner Familie nach Herisau. Der Vater ist Chilene, die Mutter hat schweizerisch-ungarische Wurzeln. Kultur wurde im Hause Sierra stets großgeschrieben. Die Großmutter mütterlicherseits spielte als junge Frau Geige in einem Budapester Damenorchester. Auch Francisco verliebte sich früh in die Musik.
Mit der Geige, da habe ich auch sehr früh angefangen. Mit 4,5 lag ich meinen Eltern in den Ohren, ich will Geige spielen. Und dann mit 5 durfte ich dann endlich.
Das klingt nach einem Wunderknaben, doch Francisco Sierra verschweigt nicht, dass die Mutter ihn später oft zum Üben drängen musste. Im Teenageralter entwickelte er dann eine wahre Leidenschaft für die Künste, doch nach der Matura kam die schwierige Entscheidung, Geige oder Malerei. Er wählte das Musikstudium. In der Violinklasse von Karen Turpie in Schaffhausen und Utrecht lernte er nicht nur das Geigenspiel. Er lernte auch seine Frau Noëlle Anne Darbely kennen. Sie hat ihn darin bestärkt, sich nach dem Musikstudium doch für die bildende Kunst zu entscheiden. Francisco Sierra und seine Frau leben in einem historischen Pfarrhaus mit Blick auf den Murtensee. Beim Gang durchs Haus lassen sich zahlreiche Objekte entdecken, die sich auf Sierras Bildern finden. Aschenbecher, Holzrosen, Kuchenteller. Es sind vor allem Dekorationsgegenstände, die Sierra gern malt. Ihn interessiert, wie ein Gebrauchsobjekt zu einem Dekorationsobjekt wird und was einen Dekorationsgegenstand ausmacht. Wenn er einen absichtlich hässlich gestalteten Dekorationsteller malt, ist das dann noch ein Dekorationsteller? Und kann ein Bild schön sein, auch wenn das Motiv eher bizarr ist?
Es ist ja so viel schon gemalt worden. Und wenn ich quasi in dieser Technik, die sehr genau und liebevoll, eigentlich so wie früher, höre ich viel, etwas male, das einer merkwürdigen Ästhetik zugrunde liegt, dann ist es auch eine Infragestellung der Sehgewohnheiten.
Eines von Sierras Lieblingsbildern zeigt seine Frau neben einem Ungetüm, das aus einer Riesenmeringue und Skelettarmen zusammengesetzt ist. Das Unwesen sitzt auf einem Teppich, den Sierras jüdische Großmutter gefertigt hat, trägt ein Hitlerbärtchen und liest ein Buch mit dem Titel »Hello Kitty, mein Kampf«. Hier findet zusammen, was nach allen Regeln der Kunst und der Political Correctness nicht zusammengehört. Sierras Bilder verwirren und provozieren, bestürzen und belustigen. Sie könnten vom Blick eines Künstlers, der die Welt, aber auch seine eigenen Obsessionen mit humorvoller Skepsis betrachtet. Und sie fragen immer nach den Möglichkeiten der Malerei.
Er gilt als Ausnahmetalent unter den jüngeren Schweizer Künstlern. Francisco Sierra, der eigenwillige Perfektionist, der in keine Schublade passt. Seine Werke changieren zwischen Hyperrealismus und Surrealismus, sind mal freundlich verspielt, mal frech verzwickt. Eine Kunstschule hat der in Chile und der Schweiz aufgewachsene Sierra nie besucht. Die Kunstszene eroberte er mit einem Paukenschlag, 2006 wurde er mit dem Kiefer-Hablestl-Preis ausgezeichnet und ein Jahr später räumte er alles ab, was an Preisen bei den Swiss Art Awards vergeben wird. Bekannt wurde Francisco Sierra vor allem mit seinen technisch brillanten Ölgemälden. Das Kunstmuseum Solothurn zeigt jetzt kleinere Arbeiten auf Papier von ihm. Alice Henkes hat die Ausstellung für uns besucht.
Manchmal wird Francisco Sierra gefragt, warum er nicht mal was Schönes male. Der Künstler findet solche Fragen amüsant. Denn genau darum geht es ja in seiner Arbeit. Um die schwierigen Bruchstellen zwischen dem Schönen und dem Abstoßenden. Dem gelungenen Kunstwerk und dem fragwürdigen Motiv. Und zwischen technischer Brillanz und vermeintlicher Naivität. Die Solothurner Schau macht diese Spannung deutlich sichtbar, ja sogar fühlbar. In Sichtnähe zum saftigen Fleisch finden sich schlichte Kugelschreiberzeichnungen, die nur aus Umrisslinien bestehen. Die präzise Linienführung jedoch weist darauf hin, dass diese Zeichnungen mehr sind als geistloses Notizblockgekritzel. Der hochbegabte Autodidakt Francisco Sierra schätzt den Kugelschreiber als besonders ehrliches Medium, denn was mit Kugelschreiber gezeichnet ist, lässt sich nicht mehr verändern. Sierra benennt seine Zeichnungsserie mit dem spanischen Begriff für Kugelschreiber Boligrafo. Das hat sicher damit zu tun, dass er seine Kindheit in Chile verlebt hat. Aber auch damit, dass Boligrafo einfach schöner und bedeutsamer klingt als Kugelschreiber. Und um Schönheit und Wirkung geht es schließlich in der Kunst. Die Motive der Boligrafo-Zeichnungen sind allerdings oft banal und manchmal bizarr. Augenbrauen mit Penis, seiltanzende Baguettes, das ist nicht unbedingt das, was man von einem ernsthaften Künstler erwartet. Doch, dass Sierra durchaus ein ernstzunehmender Künstler ist, zeigt sich wenige Schritte weiter in einer Serie, die Sierra einfach Les Obstacles, die Hindernisse, genannt hat. Mit Kugelschreiber hat er Steine, Kugeln, rundliche Objekte gestaltet, die so plastisch wirken, dass man nach ihnen greifen möchte. Der Titel könnte auf die Herausforderung hinweisen, die Sierra sich selber schafft, indem er sich daran wagt, mit Kugelschreibern und Farbstiften Illusionseffekte zu erzeugen. Vielleicht ist der Titel aber auch ein augenzwinkernder Hinweis auf die Steine, die Sierra dem Betrachter in den Weg legt, der das Schöne und das Geschmacklose sorgsam auseinanderdividieren möchte. Sierra hingegen mischt alles scheinbar unbekümmert durcheinander. Er jongliert mit Techniken und Stilebenen und hinterfragt, was Kunst darf und was Kunst kann. Die Ausstellung in ihrer konzentrierten Form bringt das besonders gut zur Geltung.
SRF 2 Kultur am Mikrofon ist Jennifer Kakschuri mit den Kulturnachrichten. Der Schweizer Schriftsteller Thomas Hürlimann erhält den mit 10.000 Euro dotierten Hugo-Ball-Preis 2014. Hürlimanns Werk behandelt die großen Themen in einem einzigartigen Ton. Die Auszeichnung ist nach dem Schriftsteller Hugo Ball benannt und wird alle 3 Jahre verliehen. Zu den früheren Preisträgern gehören C.S. Noteboom und Max Gold. Im Kampf gegen gefährliche Spitalkeime ist eine Klinik in Jerusalem kreativ geworden. Mit einem Rap fordert das tanzende Personal zur Einhaltung einfacher Hygieneregeln auf. Wir vertreiben die Keime aus den Abteilungen, singt das Klinikpersonal, während es die Arme über dem Kopf schwingt. In der letzten Woche wurde der Clip auf YouTube mehr als 140.000 Mal angeklickt.
Das Recht von Kindern auf Empathie und auf eine gewaltfreie Erziehung, dafür hat sie immer gekämpft. Ihr Buch, das Drama des begabten Kindes, gilt als Schlüsselwerk der Erziehungsliteratur. Die Psychologin und Kindheitsforscherin Alice Miller zeigt in ihrem Werk, wie Kindern aufgrund eigener Traumata Unrecht getan wird und sie zeitlebens prägt. Jetzt hat Alice Millers Sohn Martin Miller ein Buch veröffentlicht mit dem Titel «Das wahre Drama des begabten Kindes». Er beschreibt seine Jugend und Kindheit als Sohn von Alice Miller und wie es der Mutter nicht gelang, ihre eigenen Grundsätze umzusetzen. Er sei als Sohn immer abgeschoben worden, ins Heim, ins Internat, zu Bekannten. Er habe sich als Fremder in der eigenen Familie gefühlt. Dennoch verteidigt er in seinem soeben erschienenen Buch die Theorien seiner Mutter. Wie geht das zusammen? Jennifer Kakshuri hat sich mit dem Psychoanalytiker Peter Schneider über das Buch unterhalten.
Ist das Buch Martin Millers eine Art freundlicher Muttermord?
Es ist weder ein Muttermord, noch ist es freundlich. Man hat wirklich den Eindruck einer katastrophalen Kindheit und Jugend, die Martin Miller mitgemacht hat. Und das hat jetzt nichts von irgendeiner symbolischen Abrechnung, sondern ich glaube, es ist unter dem Eindruck des Konflikts geschrieben, dass der Sohn sich doch erhofft oder erwartet hätte, in seinem eigenen Leben an der Theorie der Mutter, die ja die Traumata der Kinder ganz in den Mittelpunkt rückt, irgendwie teilhaben zu können. Also es ist kein Abrechnungsbuch, wie man es sonst vielleicht gewohnt ist und dann eben als eine Art literarischen Muttermord bezeichnen könnte.
In der Psychoanalyse ist das Mutter-Sohn-Verhältnis ein wichtiges Thema. Passiert jetzt ein Stück Verarbeitung in der Öffentlichkeit Martin Millers?
Ich schätze das Buch zwiespältig ein. Also es ist eben keine Auseinandersetzung tatsächlich mit dieser Theorie Alice Millers, die, wie ich finde, eben an sich schon sehr bezweifelhaft ist. Die wird unverrückt und unkritisiert gelassen. Die Kritik richtet sich eben darauf, dass die Mutter selbst eben aufgrund ihrer traumatischen Erfahrungen als polnische Jüdin, die sich verstecken musste, die ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter hatte, also dass sie all das nicht irgendwie in die Erziehungspraxis gemäß ihren eigenen Theorien umsetzen konnte. Nun kann man aber umgekehrt eben auch von so etwas wie einem gesunden psychoanalytischen Menschenverstand aus sagen, dass das ja vielleicht auch nicht so wundersam ist. Dass vielleicht diese Extremfokussierung auf das traumatisierte Kind, und zwar das durch ganz alltägliche Dinge auch traumatisierte Kind, dass das eigentlich auch schon eine, jetzt nicht im klinischen, aber doch im alltäglichen Sinne, recht verrückte Reaktion gewesen ist.
Relativiert jetzt Martin Millers Werk das wahre Drama des begabten Kindes, dasjenige seiner Mutter?
Jein, muss man sagen. Also er versucht es eben gerade nicht zu relativieren. Also er hält an den Erkenntnissen, die in den ersten Publikationen Alice Millers festgehalten sind, eben theoretisch fest. Die hält er für das Erbe tatsächlich einer, wie man sagt, eben der wichtigsten Kinderforscherin unserer Zeit. Also insofern relativiert er es nicht. Wenn man das allerdings, sagen wir, unbefangen liest, dann muss man sich doch wundern, dass Martin Miller eben nicht diese Verknüpfung gemacht hat. Also dass er nicht sieht, wie das, was er sozusagen tragischerweise am eigenen Leib erleben musste, dass das eben auch mit dieser seltsamen Theorie Alice Millers, die eben schon von Anfang an bestanden hat, dass das miteinander verknüpft ist, wie die helle und die dunkle Kehrseite von ein und derselben Geschichte, wobei man nicht immer ganz genau sagen und wissen kann, was jetzt die dunkle und was die helle Seite ist.
Sagt der Psychoanalytiker Peter Schneider. Als das Wiener Burgtheater im Frühjahr bekannt gab, dass der Film- und Bühnenstar August Diehl ab September festes Ensemblemitglied an der Burg werde, war das Rauschen im Blätterwald nicht nur in Österreich beträchtlich. Vergangenen Samstagabend gab August Diehl nun seinen Einstand an der Burg. In Andrea Breths Inszenierung von Shakespeares Hamlet stand er als zaudernder Dänenprinz auf der Bühne. Günter Keindelsdorfer berichtet.
Da steht er nun, Mutterseelen allein, auf der Bühne des Burgtheaters. August Diehl im bohemienhaften Depri-Look der Marke Berlin-Mitte. Ungewaschene Wuschelfrisur, schlecht sitzender Anzug, 96 Stunden Bart, das Antlitz bleich wie Weißbrot.
Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnen gegen eine See von Plagen. Durch Widerstand sie enden.
Andrea Breth mutet ihren Akteuren und dem Publikum einiges zu. Sie spielt die Schlegel-Tieck'sche Übersetzung in einer praktisch ungekürzten Fassung von 6 Stunden Länge.
Es ist auch ein sehr schweres Stück, also mental ist es schwierig, es ist aber auch rein handwerklich sehr schwierig und es ist sehr lang, es ist ein bisschen so im Sprechtheater, wie als würde man den Ring machen, ja? Und das sollte man auch erwarten, weil wir machen keine Kurzversion, weil ich das falsch finde. Also man muss wissen, wenn man sich Hamlet anschaut, dass man Zeit mitbringen muss.
Auch wenn der Abend dann und wann Längen aufweist. Andrea Breth hat eine messerscharfe Inszenierung hingelegt. Eine Szene geht mit unaufdringlicher Präzision in die andere über. Martin Zehet-Grubers Bühne in schwarz-braunem Edellook zitiert die hölzerne Lounge-Ästhetik der 2010er Jahre. Dabei spielen sich Bühnenbild und Kostüm nicht in den Vordergrund, tragen vielmehr dazu bei, das Wesentliche zu akzentuieren. Und das Wesentliche heißt an diesem Abend August Diehl.
Sterben, schlafen, nichts weiter. Und zu wissen, dass ein Schlaf das Herz weh und die 1000 Stöße endet, die unseres Fleisches Erbteil ist, ist ein Ziel. Aufs Innigste zu wünschen.
August Diehls Hamlet oszilliert zwischen zweifelnder Depression und mordlüsterner Manie. Mal gibt Diehl den Dänenprinzen als melancholischen Blässling, der mit somnambuler Energie seine Unentschlossenheit hätschelt. Dann wieder rappelt er sich zu energiegeladener Aggressivität auf, die weder ihn selbst noch andere schont.
Hamlet ist kein Mörder, es ist ein eher nachdenklicher Mensch, hat aber auch was Rebellisches an sich und manchmal auch etwas Pubertierendes. Also auch ein Störenfried.
Wie ekel, scharf und flach und unersprießlich scheint mir das ganze Treiben dieser Welt.
6 Stunden Hamlet. Andrea Breths Inszenierung ist nicht frei von seminaristischem Exegese-Eifer. Unter uns, 5 Stunden hätten's auch getan. Auch der eine oder andere Regieeinfall zündet nicht wirklich. Die Wiener Presse reagierte dennoch enthusiasmiert, lobte Timing und Groove des Abends und attestierte August Diehl eine Glanzleistung. Insgesamt also ein eindrucksvoller Theaterabend mit einem entfesselten Hauptdarsteller und einem insgesamt starken Ensemble. Ovationen.
Um Straßenstrich und Scheinwerferlicht geht's heute in der NZZ, Jennifer Kakschuri.
Dabei geht es um ein Buch über das ungewöhnliche Leben einer exzentrischen Frau in einer Zeit des Umbruchs in Zürich. Lady Shiva, Aufbruch auf High Heels, heißt das Werk, das Willi Wodren geschrieben hat. Diese Lady Shiva heißt richtig Irene Staub. Sie kam vom Land in die Stadt nach Zürich, wo sie auf den Straßenstrich ging und zur lokalen Berühmtheit wurde, mit internationaler Ausstrahlung. Irene Staub war Muse und Mutter in den frühen 70er Jahren in einem Zürich, als das Konkubinat noch illegal, die 68er-Bewegung aber in voller Blüte war. Die NZZ lobt Willi Wodrings Buch, das gleichzeitig Sittenbild Zürichs der 70er und 80er Jahre sei und das Porträt einer inspirierenden Frau. Wodrings Sprache sei knapp und sachlich, ohne literarischen Kapriolen. Und zudem, schreibt die Autorin im Artikel in der NZZ, sei es Willi Wodring hoch anzurechnen, dass er klarstelle, dass Prostitution ein Beruf sei und prostituierte Menschen, die nicht an den Rand, sondern mitten in die Gesellschaft gehören.
Lady Shiva, Aufbruch auf High Heels. Das Buch ist 300 Seiten dick und reich bebildert. Die Buchvernissage ist übrigens am kommenden Freitag um 18 Uhr im Cabaret Voltaire. Jennifer Kakschuri, der Tagesanzeiger stellt einen Charakterkopf ins Rampenlicht seiner Kulturseite.
Ja, Harvey Weinstein ist der Name zum Charakterkopf, dessen Augen unter einer faltigen Stirn etwas skeptisch in die Welt blicken. Der 61-jährige Produzent war am Zürich Filmfestival und gab einen Vortrag. Weinstein gründete mit seinem Bruder die Firma Miramax. Sie brachten Filme wie The Artist oder The King's Speech heraus. Nun hat der Tagesanzeiger Harvey Weinstein auf 10 Minuten getroffen und man erfährt von Weinsteins größten Fehlern, seine verpassten Chancen, erste Tränen und seinem Vorhaben, den Roman Mila 18 von Leon Uris auf Leinwand zu bringen und seinem Wunsch, bei diesem Film selber Regie zu führen.
Nachzulesen im Tagesanzeiger. Was geht im Kopf eines Täters vor, wenn er ein Verbrechen begeht? Das möchten viele nur zu gern wissen. Deshalb erscheinen seit einigen Jahren viele Bücher mit Tatsachenberichten von Polizisten, Rechtsmedizinern und Kriminalistinnen verfasst. Die Hamburger Polizeipsychologin Claudia Brockmann legt nun unter dem Titel »Warum Menschen töten« ihren Blickwinkel auf 5 Kriminalfälle vor. Der Buchtipp von Raphael Zinder.
Manche Dinge will man nicht so genau wissen. Wenn die Polizeipsychologin Claudia Brockmann etwa detailliert den Missbrauch und die Ermordung eines 6-jährigen Mädchens durch einen Teenager aus der Nachbarschaft rekonstruiert. Auf leeren Magen lesen kann man das nicht und als Lektüre vor dem Einschlafen eignet es sich ebenso wenig. Claudia Brockmann, beim Schreiben unterstützt vom einstigen Sternreporter Bernd Volland, erzählt ihre Fälle nicht reißerisch, sondern als Teil normaler Polizeiarbeit. Die Ermittlerin arbeitet sich langsam und mühselig durch Fakten, Beweise, Indizien. Sie will verstehen, warum jemand wie gehandelt hat oder während einer Ermittlung voraussehen, wie ein noch unbekannter Täter handeln könnte, damit ihn die Polizei verhaften kann, bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Eine überraschende Erkenntnis bei der Lektüre, wie die Beamten beim Verhör den Beschuldigten manchmal das Blaue vom Himmel herunterlügen lassen. Wer lügt, versucht den wahren Handlungsablauf, die wahre Tatmotivation zu verbergen. Und eine erfahrene Kriminalpsychologin hat ein Gespür dafür, welche falschen Spuren einer im Verhör legt. Leichter als die Kapitel über grausame Fälle liest sich Brockmanns Bericht über den Erpresser Dagobert. Weil es nicht um Bluttaten ging, sondern um einen Wettstreit der Intelligenz zwischen Erpresser und Polizei. Dagobert hatte 1988 von einem Kaufhaus in Berlin eine 500.000 Mark erpresst. Als ihm das Geld ausging, versuchte er es erneut, beim Kaufhauskonzern Karstadt. 1992 und 1993 zündete er in dessen Filialen 5 Bomben und einen Brandsatz. Immer wieder setzte er Orte und Termine für die Lösegeldübergabe an. 30-mal platzte die Übergabe, 30-mal, so der öffentliche Tenor damals, habe Dagobert die Polizei genarrt. Offenbar doch nicht ganz, denn der Erpresser wurde im April 1994 verhaftet. Brockmann zeigt auf, wie die Polizei in kleinen Schritten und unter Rückschlägen mit großem technischem und personellem Aufwand dem Unbekannten auf die Spur kommt, wie sie Indizien sammelt und interpretiert, wie sie Vertrauen aufbauen und ihn am Telefon in Gespräche verwickeln will, um durch Fangschaltungen seinen Aufenthaltsort zu ermitteln und um zu verstehen, wie er denkt. Und um ihm, aufgrund dieser Erkenntnisse, seine Gefährlichkeit zu nehmen. Teilweise gelang das, denn Dagoberts Bombenanschläge forderten lediglich 2 Verletzte, obwohl manche seiner Bomben während der Ladenöffnungszeiten explodierten. Claudia Brockmanns Buch »Warum Menschen töten, eine Polizeipsychologin ermittelt« liest sich wie ein Kriminalroman. Bloß kann man sich beim Lesen nicht damit beruhigen, es sei alles Fiktion. Die Abgründe der Realität als Unterhaltungsstoff, das ist der Nervenkitzel am Krimi-Genre True Crime, das auf realen Fällen beruht. Eine durchaus zwiespältige Erfahrung.
100 Sekunden Wissen.
Fit mit Jack hieß es in den 70er Jahren am Radio und eine ganze Nation turnte mit Olympiaturner Jack Günthert um die Wette. Denn wer will schon nicht fit sein? Sportlich, schlank, schön. So verlangt es die Mode. Das tut sie allerdings nicht erst seit gestern, sondern schon seit über 100 Jahren. Thomas Weibel.
Fitness gilt als Garant für Gesundheit, für Schönheit, für Erfolg. Es ist ein Zustand, den wir alle anstreben und Fitness ist Importware aus England. Fit heißt englisch passend. Aber der Ursprung des Wörtchens ist unklar. Sprachforscher vermuten einen Zusammenhang mit dem altnordischen fitja, stricken, oder dem altenglischen fit, das Kampf hieß, und von dem der fit kommt, ein Gegner von gleicher Stärke. Der kriegerische Hintergrund klingt in der Wendung Survival of the Fittest an, die 1864 der britische Sozialphilosoph Herbert Spencer prägte und die Charles Darwin flugs in sein epochales Werk On the Origin of Species übernahm. Sport nicht nur im Verein zu treiben, das war das Anliegen deutscher und schweizerischer Lebensreformbewegungen des 19. Jahrhunderts. Industrialisierung, Materialisierung und Verstädterung waren die Dämonen der Zeit. Als Ideal dagegen galt der ursprüngliche Naturzustand und Bewegung im Freien oder auch einfach bei offenem Fenster sollte den Menschen wieder Teil der Natur werden lassen. In Kraft- und Kunststätten, Licht- und Luftbädern wurde, den Sittlichkeitsvorstellungen der Zeit entsprechend, streng nach Geschlechtern getrennt, geturnt und trainiert. Eine ganze Reihe neuer Zeitschriften machten das Fitnessideal populär. Die Fitnessbewegung hat, mit den Herrenmenschen des Dritten Reichs oder den Muskelprotzen der Bodybuilding-Studios, auch ihre Schattenseiten. Doch der altenglische Fit, dieser erbitterte Kampf gegen den inneren Schweinehund, senkt nachweislich das Risiko von Herzinfarkt und Fettleibigkeit, steigert Konzentration und Lernfähigkeit und verlängert, statistisch gesehen, das Leben.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.